Beyond the Sender.
Schönen guten Abend.
Wunderschönen guten Abend. Heute unser Thema. Simon, was hatten wir uns überlegt? Sag mal.
Marotten.
Marotten.
Marotten. Was sind eigentlich Marotten? Ja, wenn man so rumgoogelt, Ticks, Spleens, vielleicht generell so Gewohnheiten, zu denen man ein gemischtes Verhältnis hat. Also vielleicht sogar eher, ja, die einen selber nerven, aber man kann sie einfach nicht ablegen.
Richtig. Fängt bei mir direkt an. Heute die erste Folge, die ich aufnehme mit meinem neuen iPhone 11.
Oh yeah.
Denn, ja, ich hoffe, die Klangqualität ist jetzt viel besser, vielleicht sogar THX oder sowas. Weil natürlich meine Hauptmarotte ist, dass ich Technik möglichst lange ignoriere, vor mir hinschiebe und versuche, mich damit nicht zu befassen, weil es mich stresst und ich eine kurze Zündleine?
Zündschnur.
Zündschnur. Ey, meine Güte, noch eine Marotte. Während eines Podcasts fallen mir die Worte nicht ein. Ja, ich habe eine kurze Zündschnur, ich raste schnell aus, ich richte auch nicht gern das Handy ein. Das heißt, ich habe mir das iPhone 11 gekauft, ich glaube, es war Montag, und habe dann fast eine ganze Woche gebraucht, um es dann wirklich mal aus der Packung rauszuholen und einzurichten, weil ich Angst davor habe, dass ich auf Probleme stoße und dann ausraste.
Statusobjekt Handy.
Ja, für mich nicht. Für mich nicht.
Wären wir jetzt die Podcaster, die jede Woche von 1,5 Millionen Menschen gestreamt würden, dann würden wir die Werbung wahrscheinlich machen zum iPhone 12. Aber nein, hier bei uns kauft man sich das iPhone noch selbst und dann aber auch ganz gerne das iPhone 11, weil etwas günstiger.
So ist es bei mir, ja. Das stimmt. Ich dachte mir, ich hatte das 7er. Wenn ich jetzt update, reicht mir 11. Ist schon ein Riesensprung. Und 7 war ja für mich auch immer noch gut. Das Ding ist nur, was echt nicht gut ist, ist die Anzahl der Gigabytes. Weil viel zu wenige. Das waren irgendwie 32 und es war nichts mehr zu machen. Ich habe gelöscht. Und trotzdem konnte ich kein Update mehr einrichten. Und dann möchte ich irgendwann auch nicht mehr löschen. Weil die Sachen, du weißt ja, ich bin ein Archivator, noch so eine Marotte. Ich möchte dann das alles nicht mehr löschen. Ich habe schon so viel weggemacht und deswegen ist dann mein iPhone, das alte, dann auch so eine Art Festplatte, wo Sachen gesichert sind.
Ja, du hast ja nicht so ein richtig aktuelles MacBook, was das alles übernehmen könnte, ne?
Nein, aber man muss sagen, ich bin jetzt auch jetzt kein so ein Kauz. Ich habe immer dann die aktuellste Scheiße, habe ich schon. Ich habe ein super MacBook. Das war halt 2009 total aktuell. Aber der Witz ist, das tut's bis heute. Also und zwar gut. Also okay, sag mal, die Blu-rays, lange vor Blu-ray. Nein, DVDs brennen will es nicht mehr. Aber vielleicht ist ja auch DVDs brennen auch eher wieder was von gestern. Ne? Aber es gibt so im Internet gab's zwei, drei echt so Neverhorst-Fans und die haben dann immer gefragt, sag mal, kannst du mir diesen Brennpunkt Neverhorst 3, und der ist ja von 2012, kannst du mir den nicht mal brennen? Ne? Und ich sag, ja, ne? So, aber dann tut's der Brenner nicht, ne? Dann tut das nicht, dann wird eins verbrannt und dann, ja, sag mal, du wolltest mir den doch schicken und brennen. Ja, wollte ich auch, ja. Das ist keine Arroganz oder böse Absicht, das ist einfach das Problem. Der Brenner tut's nicht und dann bin ich schon wieder aufgeschmissen. Und dann seit
DVD-Brenner.
Ja, seit 2012 bis jetzt ist so eine gebrannte DVD aber auch komplett im Warenwert auf minus null gesunken, oder?
Wenn ich mich an diese Apple-eigenen Menüs erinnere, die waren alle so, ich glaube, die sind so ein bisschen aus der Zeit gefallen. Jetzt
ja.
Kann man die, glaube ich, nicht mehr so richtig, könnte man die sich nicht mehr so richtig geben, oder? Ich meine, es war damals gut.
Das war dieses Kino, ne? Da war immer so ein Kino
von.
Ach, schön. Ja. Ich bin trotzdem froh über so ein paar Sachen, die ich dann archiviert habe. Zum Beispiel, dass ich die damals auf Mini-DV gezogen habe und jetzt so ein paar Urlaubsfilme, die sonst wirklich verloren gegangen wären, weil nämlich eine Festplatte durchgebrannt ist bei mir mit wertvollen Daten, war ich froh, dass ich noch auf eine alte Kassette zurückgreifen konnte und das ohne Qualitätsverlust, denn DV war ja ein schickes Format, einfach nochmal digitalisieren konnte. Insofern bin ich manchmal auch wirklich froh, dass ich diese Technikmarotte habe, Sachen zu archivieren. Ich bin übrigens kein Messi, weil ich immer wieder darauf angesprochen werde, weil ich immer bei Facebook alle möglichen Sachen habe. Nein, ich bin kein Messi. Ich habe so ein paar kleine Sachen schön aufgehoben und das ist volumenmäßig im Rahmen. Es ist nur eine Frage der Präsentation. Wenn ich eine
finden Messis eigentlich ihre Sachen?
Ah, das frage ich mich gerade. Ja, ich war mal bei den Ludolfs,
ne? Ja.
Den Brüdern Ludolfs.
Ja. Ja.
War ich auf dem Schrottplatz.
Der findet's. Der ist ja das Gehirn.
Ja, der hat, ich glaube, die sind ja einmal umgezogen. Auf dem ersten Schrottplatz war ich nicht. Beim zweiten Schrottplatz, da war der Schrottplatz in einer riesigen Halle.
Ja.
Und das sieht so aus, so ein bisschen wie bei Dagobert Duck, der Geldspeicher, musst du dir vorstellen.
Nee, ich war auch da.
Aber warst du auch in der Halle oder warst du auf dem richtigen Schrottplatz?
In der Halle war ich.
Ja, genau.
Ich hab die besucht. Ich habe die besucht und die haben mich ganz freundlich empfangen. Also ich habe die auch immer mal getroffen beim Stalker und sie haben mich empfangen wie ein Freund. Es war sehr herzlich und sehr nett.
Super sympathische Leute.
Und ich habe mich gefühlt wie, als wenn ich jetzt so die Lindenstraße-Kulisse mal besuche.
Ja.
Ach, hier wird die Lindenstraße. Nur, dass das dann das echte Leben war. Das war auch, das Thema hatten wir in einem Podcast zuvor, dass das für das Gehirn ein bisschen anstrengend ist oder, wie soll man sagen, nicht so schnell verarbeitet werden kann. Man ist so ein bisschen überfordert. Also man ist im Fernsehen dann. Die sind ja alle echt. Die sind ja alle so, wie sie sind.
Da gibt's keine Characters, die sich ausgedacht hätten. Und die haben ja in diesem Wahnsinn, der dann in dieser Halle besteht, haben die ja im Kopf ihr System. Das heißt, ist das Chaos? Wahrscheinlich nämlich nicht. Es sieht nur fürs normale Auge vielleicht ein bisschen befremdlich aus, wenn man alles geordnet, clean im Schrank stehen hat. Aber du fragst irgendwie nach irgendwelchen Einzelteilen und dann gehen die genau zu dem riesigen Schrotthaufen hin und holen dann, packen dann da rein und kramen dann das eine Teil raus, was du brauchst. Und deren Marotte ist halt... ist es eine Marotte oder ist es eine andere Form von Ordnung? Das weiß ich nicht. Das ist ja im Kopf. Sowas entsteht ja im Kopf.
Peter ist der mit dem Gehirn, ne? Der Horst Günther ist der Verstorbene. Der ging immer in den Doku-Soaps ans Telefon, ne? Und hat es dann an Manni weitergegeben. Und Manni hat dann im Lager nachgefragt, ne?
Ja.
Bei Peter.
Das
Peter ist so ein bisschen in die Breite gegangen. Und ich war da. Und genau, Manni kenne ich so ein bisschen. Kenne alle so ein bisschen. Und Manni sagte, ja, Peter, der ist jetzt noch gerade nicht wach. Der war bis in die Nacht im Internet. Und dann kam Peter aber um die Ecke, also das Lager muss man sich ja vorstellen, wie wenn Moses Wasser teilt, ne? Ja. Links ein Berg Schrott, rechts ein Berg, dazwischen ein kleiner Fahrt.
Das ist, als wenn man durch so ein, das ist schön surreal, ne? Das ist, als wenn man durch so eine Berglandschaft geht, durch diesen kleinen Pfad.
Ja.
Aber es ist halt, es sind Berge von Schrott. Also es ist toll. Ich fand's irgendwie so märchenhaft ein wenig.
Ja, es war ein bisschen märchenhaft. Also es war, ich muss es nochmal sagen, ich bin da hingefahren. Es gab ja keine Grenzen, keine Schranke, kein Security-Personal, nichts. Man kam dahin und ja, auf einer persönlichen Ebene. Natürlich, also da kommen auch andere Fans hin, die dann aber auch mit denen irgendwie ins Gespräch kommen.
Ja.
Und schwupp, tauchte man ein in die Welt der Ludolfs, der Wahnsinn. Und dann erzählten sie so ein bisschen, der Harald Schmidt, ja, das ist aber auch ein netter Junge. Ja, der Günther Jauch, das ist auch ein netter Junge. Also die Prominenz, die Ludolfs schon begegnet sind, ist umfangreich, ist ein bisschen was dabei.
Aber irgendwie, sie machen sich nichts raus. Also es ist,
das sind alles liebe Jungs.
Man ist direkt irgendwie, es ist ein heimliches Ding. Schön, gemütlich, sympathisch und jedenfalls, ja, daran erinnert mich das so ein bisschen immer. Was war meine Ausgangstheorie? Jetzt habe ich sie vergessen. Ich glaube, es ging um Technik und
Chaos. Ich behaupte, du hast hier die deutschen Marotten, Giganten gerade beim Namen genannt. Also meine Lieblingsfolge ist und bleibt Mannys A6. Manni hat einen brandneuen Audi A6. Das ist kein günstiges Auto. Er steht in der Garage. Er fährt ihn nur nie, weil der Innenhof vor der Garage halt voll mit Müll ist. Und irgendwie so nach 2 Monaten war dann der Innenhof mal einmal aufgeräumt und dann ist Manni seinen A6 gefahren. Zum Supermarkt. Und wieder zurück. Ja, Mannis A6. Ja, er steht da. Was ist mit Nasepopeln eigentlich? Ist nur Marotte, oder?
Ja.
Also meine Nase hatte kein gutes Leben bisher. Ich versuche davon, aber man soll das nicht machen, ne? Weil man die Schleimhäute verletzt. Ne?
Was passiert dann von so viel Nasepopeln?
Im schlimmsten Fall Nasebluten.
Ja, ich hatte mal ein sehr guter gemeinsamer Freund. Ich sage jetzt extra seinen Namen nicht. Ich habe ihn im Studium kennengelernt. Und er dachte, scheiße, jetzt schon wieder so ein Blut am Finger, so vom vielen Nasepopeln.
Hatte er.
Ja, scheiße. Ja, aber bis aufs Blut, bin ich noch bisher unverletzt davongekommen, glaube ich.
Aber was da auch immer an Nachschub dann, das muss doch auch irgendwie weg. Ja, ich meine, gut, wenn man duscht.
Ja, duscht, du hast Nasendusche.
Aber ich, Simon.
Aber das hilft da nicht.
Was ist das?
Nein, Nasendusche ist sowas, wenn du, hast du eine Nasendusche oder nicht? Zum Beispiel, passt gut zu Marotte.
Nein.
Du hast keine? Du kannst Nasenduschen süchtig werden.
Oh.
Ich bin nicht süchtig, aber es ist eine Marotte. Nein, das ist keine Marotte. Das kann ich jedem nur empfehlen. Wenn man so ein bisschen in der Nase, wenn die so ein bisschen zusitzt und man denkt, vielleicht kriege ich eine Erkältung, vielleicht auch nicht, man weiß es nicht. Dann eine Nasendusche nehmen. Ich habe das irgendwann mal aus irgendeinem Grund mir vor 10 Jahren geholt. Ich weiß nicht mehr warum. Wahrscheinlich hat es mir ein Arzt empfohlen. Ich habe es nicht bereut. Es gibt diese Nasendusche, kostet irgendwie maximal 10 Euro. Ist so ein Plastikteil. Und gibt es überall.
Erinnert mich aber auch ein bisschen an meinen Einlauf von gestern Abend.
Es ist ein Einlauf für die Nase. Aber was für einen Einlauf hattest du? Oder machst du da mit deiner Freundin immer so Klistierpartys? So,
ja, könnte man sagen, dass wir gestern so eine...
So eine Marotte-Klistierparty. Der lässt sich so eine Riesenspritze von so einem Gebrutzel in den Arsch drücken.
Wir fasten gerade.
Ach so.
Und an mir ist aufgefallen, wenn man seine Marotten so ein bisschen so runterschreibt, was ich hier gemacht habe, das lässt doch schon Rückschlüsse auf den Charakter zu, behaupte ich. Denn meine Marotten lassen sich immer in zwei große Gruppierungen unterteilen. Und das eine ist Freestyle und das andere ist Optimierung. Also Nasepopeln ist natürlich Freestyle, ist ja klar. Also ich meine, was kann man da für Pirouetten machen? Aber ich fange mal an. Ich muss zum Beispiel, wenn ich Glas recycle, ne? Und dann habe ich ja so ein Einmachglas. Also bei mir sind es meist Babybrei, blablabla, dieses Zeug so. Und dann ist da ja halt dieser Blechcontainer mit diesem Loch. Aber das hat ja auch noch so einen Boden. Ist ja nicht einfach nur ein Loch, sondern so ein kleiner Kanal.
Der normale Glascontainer.
Ja. Und dann muss ich das Glas immer einmal auf den Boden in diesem Metallkanal aufditschen.
Ach.
Ich muss es immer einmal aufditschen, damit es besser fliegt und sich dreht.
Ach, ja. Das willst du einfach. Warum?
Das finde ich schön.
Ach so.
Ja, das stelle ich mir immer vor, wenn mein Leben so verfilmt würde, wie das Leben der fabelhaften Welt der Amelie.
Ja.
Simon liebte es immer, beim Glas recyceln, einmal das Glas. Weißt du noch, der Sprecher da von Fabelhafte Welt? Er liebte es beim Recyceln, einmal das Glas aufzusetzen, schumm, dass es sprang und flippte.
Ja, und genau. Ich sehe schon die Kamera, die ist nämlich in dem Glascontainer, ist erst draußen bei deinem Gesicht, du nimmst das Glas, die Kamera fährt zurück, man sieht einen Kreis, sie fährt weiter zurück, der Kreis wird kleiner, dann schmeißt du in Zeitlupe dieses Glas rein, es titscht auf, die Kamera fährt noch weiter zurück, bis ein riesiger schwarzer Raum sozusagen den Blick des Zuschauers umgibt und das Glas fällt aus diesem kleinen weißen Guckloch in das Dunkel hinunter. So würde man das inszenieren bei die Amelie.
Es klingt nach einer banalen alltäglichen Situation, doch Jean-Pierre Jeunet würde da was Surreales draus machen.
Richtig.
Und dasselbe muss ich auch mit Sperrmüll machen. Zum Beispiel Köln. In Köln kann man so wunderbar Sperrmüll aussortieren. Ne? Ich finde nämlich super, Sperrmüll wegzubringen, weil es muss alles optimiert werden.
Ja.
Ja? Und dann muss auch manchmal was weg. Ja?
Ja.
Und dann kann man in Köln immer wunder. In Berlin ist es ein bisschen anstrengender und nicht ganz so
wahrscheinlich
so
einfach nett. Einfach weiter auch, ne? Oder?
Es ist weiter. Ich fahre dann immer in die gerade Straße.
Okay.
Es ist im tiefsten Neukölln. Aber tiefste Neukölln stellen sich Leute irgendwas vor mit Clans und Arabern. Nein, es ist einfach ein riesiges Industriegebiet. Neukölln ist gigantisch groß und dann in der gerade Straße. Da muss man da so zig Container und in Köln ist immer so eine Crew, die machen auch immer Witze. Und die haben, wenn du schon den Weg hochfährst, haben die schon so den geilsten Müll ausgestellt. So Schaufensterfiguren und so.
Ja!
Und da sind immer so ein paar, die machen auch Witze. Wenn man schon da, wenn man,
ja.
Ist einfach ein witziger Haufen da, die Belegschaft. Und dann, wenn ich dann so ganz große Bretter habe, auch noch mit einer Metallkante, dann ditche ich die nämlich auch auf. Ja, unten ist dieses Riesending, was diese Bretter frisst. Und ich stehe dann da im Auto und dann ist da dieser Metallzaun mit so einer Fläche. Und über diese Fläche kann man wunderbar große Bretter schieben. Und dann schmeiße ich mein Brett, dieses riesige Brett, auf die Fläche. Und dann ditcht es weg, macht ein Looping oder ein Flip oder ein Salto. Es macht ganz, ganz tolle, Flugphasen. Und so könnte ich recht lang da entsorgen, ja.
Weißt du warum? Ich glaube, dass im Unterbewusstsein bei dir noch so eine Kindheitserinnerung, wobei das muss nicht nur auf Kindheit beschränkt sein, noch vorhanden ist. Und zwar, wenn man am Strand ist und flache Steine nimmt und die dann so übers Wasser knallt. Ping, ping, ping. Und die dann auch so da drüber flippen lässt. Das ist vielleicht derselbe Effekt im Kopf. Das findet man ja auch toll, ne?
Ja.
Und das ist in die Richtung. Bei mir ist es zum Beispiel so, ich versuche immer, das Glas in den Container reinzuschmeißen, ohne dass es plitscht. Und das hat den Grund, weil ich immer so chaotisch im Kopf bin, dass ich nicht weiß, darf ich jetzt überhaupt das Glas hier reinschmeißen oder ist es zu laut für die Anwohner? Störe ich die? Kommt die Polizei und nimmt mich fest mit Polizeigriff, wenn ich hier Lärm veranstalte?
Und was ist überhaupt mit dem Deckel? Der Deckel, oh, der Deckel, der so voll geschmiert ist.
Ja, den Deckel tue ich ja vorher das ist ja auch so eine Macke. Den Deckel tue ich vorher in den gelben Sack. Ich bin ja Mülltrenner extrem. Ja, die Umwelt, wir haben die Welt nur von unseren Kindern gelernt. Wir haben das nur von unseren Kindern gelernt. Geliehen, wollte ich natürlich sagen, verfickt. So, ja, also ich finde es nur eine, und das ist auch irgendwie eklig. Ich habe früher immer über die Leute gelacht, die Altglas nochmal sauber machen. Aber das ist natürlich so, wenn man Altglas sammelt und hat dann da irgendwie so ein leeres Glas Hühnerfrikassee stehen.
Das ist die Sache.
Dann ist es so, das ist halt die Sache, ja. Und deswegen
Stichwort
muss man manche Sachen vielleicht
Wasser.
Einmal durchfühlen. Das ist natürlich wieder Wasserverschwendung. Ich weiß, es ist die Hölle für mich. Auch eine Marotte, wo es bei mir im Gehirn hin und her geht, kleine Boxkämpfe stattfinden zwischen Verschwendung und Umweltbewusstsein und so. Und ja, ich spüle dann ganz kurz, mache ich den Wasserhahn auf, so ja, und dann schüttel ich das durch, damit es nicht zu viel Wasserverschwendung ist. Dann tue ich halt den Deckel weg in gelben Sack. Und das Altglas versuche ich dann ohne zu plitschen, wegen Lärm, wegen der Anwohner, reinzuschmeißen. Manchmal hat es dann zur Folge, dass ich so anvisiere und das draußen dann schon abknallt und mir hinballert vor den Container. Das ist dann immer scheiße.
Ja, das ist scheiße.
Passiert aber selten. Aber meistens federe ich es dann noch ab mit dem Fuß, also ich mache da keinen Scherbenhaufen.
Sollte es so sein, dass ich Sperrmüll in Berlin entsorge, was auch ganz wunderbar geht, dann muss ich immer den optimalen Weg fahren. Ich muss den optimalen Weg fahren. Und er ist weit. Ja? Und koste es, was es wolle. Also an Zeit. Das ist egal. Also wenn ich mich verfahre und den falschen Weg fahre, ist das egal.
Ja.
Denn ich befinde mich in der Optimierungsphase. Da macht man auch mal Fehlentscheidungen.
Ja.
Aber es ist immer so, wenn ich irgendwie so ein Ziel zweimal anvisiere, ich muss den besten Weg finden.
Ja, das verstehe ich.
Biege auch dann falsch ab. Es ist totaler Kack. Und es ist wahrscheinlich 0,0 Zeitersparnis, wenn man das alles summiert. Aber es ist einfach, nein, es muss optimiert werden.
Ich hatte übrigens, wo du sagst Sperrmüll, ich hatte so ein Requisit, das war so ein großer Schrank über einen Film, den ich nie gedreht habe. Ich wollte immer alles in Ordnung, den Kinofilm machen. Den, mit den, wo ich die Serie gemacht habe für ProSieben mit den Polizisten und dem Ordnungsamt und so. Und da hatte ich ja vor, den Kinofilm zu machen. Da hatte ich mir so eine riesen Kiste bauen lassen und hatte auch 2-3 Szenen zu diesem Film schon gedreht, aber die Zeit war einfach nicht mehr da, um sonst Filme zu produzieren über Jahre hinweg. Deswegen ist das dann irgendwie brachgegangen. Jetzt hatte ich diese riesen Kiste noch bei Bekannten im Keller stehen. Und immer mal fragten die so, was ist eigentlich mit der Kiste? Ich so, ich weiß es nicht, vielleicht drehe ich an dem Film noch weiter. Naja, und irgendwann war es so, die meinten so, wir räumen jetzt unseren Keller aus und die Kiste müsste jetzt weg. Ich so, ja, auf jeden Fall, ich komme vorbei. So, dann bin ich hingefahren, habe die Kiste abgeholt und habe sie nach Ossendorf, was du gerade erzähltest, zu diesem Sperrmüllentsorgungs wie nennt man das, Recyclinghof gebracht. Mhm. Und dieser Moment, wo ich diese Kiste in diese Schrottpresse geschmissen habe und die Schrottpresse da drüber walzte, die ich eigentlich immer befürchtet habe, weil ich dachte, damit geht der Film ja praktisch den Bach runter, weil ich werde nie wieder Szenen drehen können, die daran anschließen, weil diese Kiste ist jetzt weg. Der war aber so befreiend, weil dieses so ein bisschen schlechte Gewissen im Hinterkopf immer so vor sich hingelebt hat all die Jahre, weil die Kiste da noch im Keller steht. Und in dem Moment wurde dieses schlechte Gewissen sozusagen abgerissen. Vor meinen Augen.
Ja.
Ich habe sogar gefilmt. Ich habe sogar gefilmt, wie diese Walze über diese Kiste drüber rollt. Und genau in dem Moment kam mir natürlich meine technische Marotte in den Weg. Ich hatte nicht richtig den Knopf gedrückt, sodass die Aufnahme nicht lief. Und ich dann ganz schnell noch nachgedrückt habe, aber bereits den Moment verpasst hatte und die Walze praktisch schon das zerstört hatte. Okay, das war Marotte in Marotte in Marotte. Aber es war ein schöner Moment. Er war befreiend. Und ich kann nur sagen, Sperrmüll zu entsorgen, wirklich Sperrmüll, ist einfach toll.
Ja, das ist toll. Und ja, danach ist ja dann auch Ballast abgeworfen. Und dieser Ballast hätte dich zuvor gehindert, den einen oder anderen Weg einzuschlagen. Und somit ist dein Leben optimaler. Ja, es ist ein Optimierungsprozess. Und ich muss auch bisweilen mich mit dem Kühlschrankmanagement auseinandersetzen. Denn Sachen müssen gekauft werden und verzehrt werden. Meine Freundin ist genau das Gegenteil. Meine Freundin kann nichts wegschmeißen und kauft aber immer die fancy Sachen im Kühlschrank, im Supermarkt, wo ich denke, wo hat sie die her? Ich gehe in den Supermarkt, ich sehe immer nur dasselbe. Ich weiß es nicht. Ich komme immer das Gleiche
an. Und wenn das nicht da ist, ist man zerstört. Scheiße, Scheiße, ja. Scheiße.
Ja. Und ich gehe sogar so weit, dass ich in einer Argumentation meiner Freundin vorhalten würde, was ein Artikel, den sie nicht wegschmeißt, kostet. Denn das ist eine ganz große Marotte von mir, dass ich alles letzten Endes in Zahlen und Preisen umrechnen muss. Ich bin nicht weit davon entfernt, den Mietpreis eines Vogelhauses auf dem Balkon auszurechnen oder den Mietpreis von einer Marmelade, die nicht gegessen wird, im Kühlschrank. Jetzt muss man sagen,
echt?
Auf 3 Etagen. Wir leben hier auf 3 Etagen. Nein, das war ein Witz. Der Kühlschrank hat ja 3 Etagen, nicht?
Ja, ja.
Der Kühlschrank hat 3 Etagen. Das muss man natürlich dann berücksichtigen. Auch die Mischkosten, Energiekosten, die allerdings an dem Ort recht hoch sind, denn der Kühlschrank hat ja eine starke Stromversorgung. Also, da bin ich nicht so ganz unkompliziert, denn das kostet alles Geld. Ein Irgendwas-Produkt aus dem Supermarkt, was im Kühlschrank steht, nicht gegessen wird, kostet einem trotzdem Geld. Wenn man es wegschmeißt, kostet es einem weniger Geld.
Aha.
Ja, das ist dann so mein Gedanke. Dasselbe gilt natürlich auch für irgendeinen Scheiß, den man aufbewahrt, ja, rechne den um auf die Miete. Das, ne, das sind alles so, das kommt alles aus der BWL, Lagerkosten und so. Ich weiß auch, dass das viele eklig finden, dieses in Geld umrechnen. Ich mach's trotzdem. Ja, weil das ist nämlich, Tilo, man kann die ganze Welt ausrechnen. Ja, alles
ja, ja.
Und jeder hat seinen Preis. Und das finde ich auch irgendwie toll, weil wenn ich mir nicht mehr zu helfen weiß, dann deklariere ich das in Zahlen, ja, mhm. Weil auch ein Menschenleben, ja, wir haben ja hier gerade die Diskussion Corona und das kostet ja, ist ja eine ethische Diskussion und die ist ja total richtig und die ist dann, da kommt immer der Palmer, ne, aus der Tübinger Bürgermeister von den Grünen, der haut dann auch immer so, ja, es sterben so und so viele Leute auch beim Autounfall oder mein einer Kumpel, der sagt, ja, und was ist mit den Leuten in der eisernen Lunge oder dies, so, also diese ethische Diskussion findet statt, die würde hier den Rahmen sprengen. Aber wenn man jetzt mal Menschenleben knallhart BWLer-mäßig runter reduziert. Ja, dann, das finde ich, ist eigentlich auch eine spannende Frage. Was kostet ein Menschenleben in Deutschland? Und damit meine ich nicht Krankenversicherung, Pflegeversicherung, sondern ich meine Auftragsmörder.
Ah, ja, ja.
Wir haben ja hier unseren eigenen Podcast, ne? Und ja. Warum werden hier so wenige Menschen einfach mal getötet, ne?
Industriell gesehen, also rein geschäftlich betrachtet.
Ja, industriell vielleicht nicht, aber geschäftlich. Und da möchte ich gerne eine Sache erzählen. Ich bin in Indien mal von einem so einem Ort zum nächsten gefahren. Und der Fahrer war ein Dave, der war ein netter Typ, der wusste viel und er fuhr und wir laberten und plötzlich wechselte er so die Straßenseite. Und dann kam von hinten so ein dicker Geländewagen, aber nichts Teures, schon irgendwie sowas auch, was durchs Gelände fährt. Rauschte so an uns vorbei und der Dave wurde ganz ruhig. Und dann guckte so ein Mann einmal rüber in unser Auto und der hatte nur die Augen frei. Der Rest des Gesichts war verdeckt, ja, so eine schwarze Maske. Und dann fuhr er weiter.
War das ein Superheld?
Nee, das war ein Killer.
Ach.
Hat mir Dave erzählt. Ja, und zwar gehörte der zu einer Bande, die da nachts alle ausraubt. Also Touristen, Busse, alles eigentlich, was sich da nachts auf der Straße aufhält, wird von der Bande ausgenommen. Und diese Bande macht auch Auftragsmorde zur unverbindlichen Preisempfehlung von 20.000 Euro.
Ist das wahr? Mehrwertsteuer wahrscheinlich nicht.
Die glaube ich, nee. Die lassen sie da raus. Ja, das machen sie. Weil ich denke, sie machen es unter der Hand. Ich weiß nicht, sie geben es, glaube ich, nicht beim Finanzamt an. Und 20.000 und dann kannst du da in Indien einen umlegen lassen. Das ist doch mal eine Ansage.
Und man kommt dafür wahrscheinlich dann nicht zwangsläufig ins Gefängnis, weil das ja illegal ist, Mord.
Ja, ich sag mal so, in Indien gibt es sehr, sehr viele Menschen.
Aber so diese Theorie vom perfekten Mord, was immer so durch unsere Kulturgeschichte geistert. Und bei Agatha Christie und Edgar Wallace wird der Mörder immer, der wird immer aufgedeckt. Auch Columbo schafft es. Bisher hat Columbo eine Aufklärungsquote von 100%. Und man wächst damit auf, dass Mord sich nicht rentiert, weil dafür kommt man in den Knast.
Das ist ja auch so.
Ist das Quatsch? Ist das Medienmache? Ja? Ist es in Wahrheit nicht so? Ja? Also man kann das machen unter Umständen und man kann es professionalisieren und man kommt davon.
Wie soll ich sagen? Ich weiß, dass diese Aussage von mir bedenklich ist. Aber ich täte
aber es ist ja
trotzdem.
Interessant, wenn es die, also die jetzt kommt, meinst du? Oder ja, gerade der indirekte Hinweis darauf, dass man für 20.000 Dollar...
Fakt. Da hat jedes Land hat seinen Preis. Unterschiedlich. Jeder Markt hat seinen Preis. Und es ist einfach so, wir haben in Deutschland... wir haben auch viele Menschen hier. Ich kenne nicht jeden Deutschen persönlich, gebe ich zu. Es sind 82 Millionen. In Indien aber sind es ja 1,5 Milliarden. So. Mhm. Und wie soll man sagen? Ja, es ist so ein bisschen Angebot und Nachfrage. Es ist einfach wahnsinnig viel Mensch da.
Mhm.
Und dann ist einfach...
Muss auch mal was weg.
Ist im Überfluss. Also Menschen im Überfluss. Und wenn da mal einer weg ist, ist das da, glaube ich, nicht so schlimm. Und sobald man da ist, spürt man das. Es sind einfach überall Menschen, Menschen, Menschen. Und da stirbt einer an der Ecke und an der anderen Ecke stirbt auch einer. Und das ist jetzt aber auch gerade egal, weil ja, und du gehst irgendwie durch ein Dorf und denkst, so, ist ja nett, ist ja belebt, ja. Was ist das? Das ist ein Dorf, was dir vorkommt wie Unna. Ja, so eine, also noch viel kleinere als Unna, also wie so eine deutsche Stadt. Ja, wie Hasewinkel, ja, also so eine Stadt von 10.000, 20.000 Leuten, da leben 500.000 Leute aber. Mensch ist auf jeden Fall Massenware da und nee, da wird mal einer umgelegt und das ist dann auch egal. Aber in Deutschland, was du meintest, ich glaube schon, dass die Aufklärungsquote schlecht ist fürs Geschäft, denn es wird viel aufgeklärt. Und wenn man mal so ein paar prominente Fälle sich nimmt, zum Beispiel Barschel, der ja dann von Journalisten auch nochmal aufgerollt wurde, der Fall. Natürlich vorher von der Polizei. Und dann auch noch so ein Medium von RTL, so eine Hellseherin von RTL, die dann auch nochmal hinterher stochert, weißt du? An so einem toten Barschel. Das ist ja schon nicht, das muss man schon da einberechnen in den Preis. Ich tippe, in Deutschland für Normalo musste 250.000 auf den Tisch liegen.
Aber das ist jetzt aus der Luft gegriffen wahrscheinlich. Wer weiß,
vielleicht ist das aus der Luft gegriffen. Aber du brauchst einen Profi. Du brauchst einen Profi. Weißt du, hier, wo der eine hier im Tiergarten in Berlin, ne, der Russe, der den Tschetschenen in den Kopf geschossen hat, am helllichten Tag, ne?
Ja.
Ah, da hat Putin, glaube ich, gespart. So. Da hatte Putin, glaube ich, einen Igel in der Tasche, ne?
Hahaha.
Ja.
Muss man da denn nicht einfach auch investieren dann?
Da hätte er mal ein bisschen mehr auf den Tisch legen müssen, denn jetzt hat er schon wieder den ganzen diplomatischen Scheiß anhacken. Ne?
Also wir müssen uns hier an dieser Stelle natürlich davor bewahren, dass wir in totaler unter den Verdacht geraten, totale Menschenverachtung zu propagieren. Natürlich haben wir hier eine leichte ironische Note in dem Ganzen drin. Insofern, nein, wir sind ausdrücklich natürlich gegen diesen Scheiß.
Wir sind gegen Mord, weil wir ihn uns auch nicht leisten können.
Das muss man, ich denke, das kann man, wenn man unseren Podcast kennt, kann man das vielleicht sich denken, dass wir das natürlich nicht gutheißen. Ich weiß aber auch noch eine bittere Geschichte. Und vielleicht geht das alles in die Richtung, man kann froh sein, dass man hier wohnt. Vielleicht sollte man sich das einfach, wenn man sowas hört, ein bisschen mehr
dagegen pissen.
Vergewissern. Man sollte sich dessen einfach ein bisschen mehr vergewissern, denn ich weiß von einem Arbeitskollegen aus der Medienbranche, der war in China und da haben die Straßen irgendwie 10 Spuren und wenn dann da einer, ein Obdachloser, irgendwie aus Versehen stolpert und fällt auf diese Fahrspur, da fahren die Autos weiter. Ne? Da macht's bum bum, das ist wirklich so, da macht's bum bum und dann wird der platt gefahren wie eine Katze und das interessiert da keine Sau. Das nehmen die noch nicht mal wahr, die fahren einfach weiter. Und er meinte so, das wäre für ihn total schockierend gewesen. Also der war nicht selber in dem Auto, hat das wahrgenommen, aber er hat es irgendwie mitgekriegt, dass sowas passiert und dass das da keine Sau interessiert, weil da einfach Milliarden wohnen.
In Indien ist es auch so, ich meine, der würde dann die ganze Rückbank voll bluten und das bezahlt einem da keiner. Und die haben wenig Geld und es gibt Milliarden Menschen.
Kommen wir mal zu einem ähnlich dramatischen Marotten-Faktotum. Ich kann nicht rückwärts in der Bahn fahren.
Ich weiß.
Ich hasse es wie die Pest. Wir wollten nach Paris fahren, im Thalys. Und man konnte natürlich nicht buchen, sodass man irgendwie sagen konnte, irgendwie vorwärts, die Fahrt geht nach vorne, geht nach zurück. Das verstehe ich, ist ein Missstand. So, es war ein Glücksspiel. Und prompt natürlich 4,5 Stunden Fahrt im Thalys rückwärts. Ich bin dann bis zur ersten Station, ich glaube, das ist dann Brüssel. Also Thalys ist der Zug, der von Köln nach Paris geht. Und bis Brüssel war ich schwindelig. Ich habe einfach... Also ich muss nicht kotzen, aber mir geht's körperlich einfach dann nicht gut auf Dauer. Und dann habe ich im Restaurantwagen Platz genommen, weil ich da dann irgendwie einfach, der war nicht reserviert, der war nicht bezahlt, der Platz, aber ich konnte einfach geradeaus fahren.
Ich find's auch nicht so geil, aber ich kann damit umgehen. Ja, na klar, ich bin auch schon Berlin-Köln rückwärts gefahren, einfach so, bam.
Echt?
Ja, habe ich gemacht.
Boah, ist aber brutal, oder? Suchst du dir dann nicht einfach einen Platz? Also wenn das bei mir so ist, das ist nämlich meine Marotte, ich buche mir 2 gegenüberliegende Plätze, auf diesem Vierersitzplatz, am Fenster oder am Gang, ist dann egal, ne? Nur 2 gegenüberliegende und ich nehme dann den Platz, der geradeaus fährt in die Fahrtrichtung. Und auf dem anderen kann gerne jemand Platz nehmen, ich bin dann nicht jemand irgendwie, der sagt, da stelle ich meinen Koffer hin, das finde ich auch asozial, aber ich suche mir dann die Richtung aus. Und das sichert mich vor Schlechtigkeit in der Magengegend.
Es ist immer so wahnsinnig anstrengend beim Einsteigen. So, wo ist jetzt der Kölner Dom? Warte mal, der Kölner Dom war rechts. Nein, weil dann fahren wir, in welche Richtung fahren wir?
Genau.
In München ist es ja leicht. Das ist ja so ein Final, wie sagt man, so ein Endstationsbahnhof. Ne?
Ja.
Fährt man da ja direkt. Wobei, doch, der wendet dann auch manchmal. Der fährt dann auf, in so eine
andere... Auf dem Weg nach München musst du aufpassen. Auf dem Weg nach München fährt der einmal irgendwo rein und in die andere Richtung wieder raus.
Jo.
Ich weiß nicht, ob das in machen. Frankfurt macht oder. Also, das ist schwierig. Ja. Da suche ich mir dann einen anderen Platz immer in dem Moment. Das nervt.
Das ist nicht so leicht.
Nee? Wir sind einmal nach Österreich gefahren. Da musste man 2 oder 3 Mal umsteigen und dann immer in die andere Richtung. Meine Güte, doch.
Beziehungsweise Marotten kommen wieder. Aber was ich eigentlich über Jahrzehnte hatte, ist, ich muss meine Schrittfolge aufteilen, wenn ich über die Straße gehe. Und hier sind wir doch schon ein bisschen bei Jack Nicholson,
ja.
Diesem tollen Film, diesem Oscar-Film mit Schauspieler. Ach Mann,
besser geht's nicht.
Ja, der war, genau. Also da ein bisschen der Style. Und zwar, wenn Bodenplatten da gelegt wurden, dann muss ich meinen Fuß schon immer auf eine Bodenplatte setzen, niedertreten. ohne dass ich die Grenze zu einer anderen Bodenplatte überschreite. Weißt du?
Mhm. So. Das verstehe ich.
Ja, das macht Sinn. Und dann ist es ganz wichtig, dann geht man ja oft so über einen Bürgersteig entlang parkender Autos.
Mhm.
Und dann muss ich immer in meiner Schrittfolge das so berücksichtigen, dass ich über die Räder eines Autos gehe. Also beziehungsweise, wenn man jetzt ein Auto sich vorstellt und die Achse einfach verlängert. Man verlängert die Achse über den Bordstein. Ja?
Ja.
Und über diese Achse muss ich rübergehen. Das ist ganz wichtig.
Aha.
Ja, und dann achte ich immer auf die Räder der Autos.
Ach
und
so.
Gehe entsprechend.
Och. Ja, so kaputt bin ich da noch nicht. Ich achte immer auf die Platten, wenn ich runtergucke und versuche, den Abstand der Fuge, wenn ich auftrete, der Abstand von C bis zur Fuge, dann versuche ich das im möglichst gleichen, nicht gleichen Winkel, im gleichen Abstand bei dann, also ich trete auf mit links. Abstand C, Fuge, dann Platte. Dann trete ich mit rechts vor und versuche mit der Hacke denselben Abstand der übernächsten Fuge einzuhalten wie vorher. C-Fuge, Hacke-Fuge.
Das ist gut. So muss man es machen. So muss man durch die Stadt gehen. Das ist gut.
Anders kann man das gar nicht. Ich komme da gar nicht durch die Stadt. Aber es ist nur, wenn ich runtergucke. Wenn ich geradeaus gucke, ist mir das egal.
Ja, ich weiß auch nicht, warum die Marotte jetzt irgendwie so verflogen ist. Aber ehrlich gesagt, ich habe wieder Bock drauf. Ich habe wieder Bock, über Autoachsen zu gehen. Ich bin wieder bereit.
Wer hindert dich denn? Kein Mensch.
Ja. Dann habe ich noch die Marotte, junge Frauen saufen und Kokain.
Was ist das denn für eine Marotte? Die findest du geil? Junge Frau, also damit bist du gerne im Hotel dann. So eine Friedmann-Party. Oder wie hieß er noch? Immendorf. So Immendorf-Friedmann-Style.
Genau. Ach ja, Immendorf. Die Bilder von Immendorf.
Der Künstler.
Ja, der Künstler Immendorf. Die Bilder von dem finde ich ja grandios, muss ich jetzt mal sagen.
Ja.
Ein großartiger Maler.
Er hat es auf jeden Fall krachen lassen. Er war wahrscheinlich auch ein geiler Typ, ich weiß es nicht. Er hatte ja auch, seine Ehefrau finde ich ja auch, die Jaune, finde ich, ist auch, gucke ich auch gern ein Bild mir an. Und außerdem ist es auch eine gute Künstlerin. Ich sag mal, sein Frauengeschmack, den kann man unterschreiben.
Er war ja stark beeinträchtigt hinten raus. Also bei den Orgien, also zeitlich, also in der Zeitachse gesehen, war er hinten raus stark beeinträchtigt. Wie weit war er noch involviert? Er war ja auch eigentlich zur Hälfte gar nicht mehr.
Vielleicht motorisch. Hat er die Orgien einfach gemalt, dass es da noch geile Orgienbilder gibt, dass er da
er mochte
koksende
es
Hotelzimmer
einfach, gekritzelt die hat. Die Anwesenheit bei seiner Orgie.
Kann sein.
Mochte er einfach das Umfeld. Ich mag es einfach, wenn in meinem Umfeld so eine Orgie ist. Wo ich mal bei das Leben von Biggie, also Hypnotize, der Hip-Hopper, Notorious, B.I.G., wurde mal verfilmt. Ich war in der Pressevorführung und habe das so ganz gern geguckt. Naja, ein bisschen unreflektiert. Naja, die Hip-Hop-Filme hier und da haben sie ein bisschen Tiefgang missen lassen. N.W.A. war eigentlich aber ganz gut, fand ich. Egal. Also, das Leben von Notorious, B.I.G. Haben wir uns angeguckt. Da wurde auch schon immer die ein oder andere Orgie angedeutet. Da war diese eine sehr sympathische Kollegin vom WDR, glaube ich, ich weiß es nicht, Filmjournalistin. Und wir haben so nachher kurz gequatscht. Und sie meinte, ja, diese Orgien, ja, ist ja schön und gut, aber wie muss es da gerochen haben? Wie riecht es bei einer Orgie? Und seitdem hatte ich auch eigentlich kein Interesse mehr an einer Orgie. Dachte ich mir, ja, da hat sie recht. Ja, der Notorious B.I.G. durchgekokst, versoffen. Wann hat er geduscht? Naja, vielleicht musste er das mal zwischendrin. Er wurde und dann da die Mädels. Und dann kommt noch der eine Kumpel, der hat aber gerade gehasselt in den Streets. Der ist ein bisschen Wie riecht es da, wenn so viele Menschen zusammenkommen, nackt übereinander herfallen? Ich glaube, diesen Geruch, den lasse ich einfach aus. Den muss ich für mich jetzt gar nicht rausfinden.
Ja, das weiß man halt einfach nicht, ne? Weil man selber jetzt im Dorf, der hätte da noch was von erzählen können. Denn riechen konnte er.
Ja.
Egal wie unbeweglich, ne?
Ja.
Naja.
Ja, jetzt oute ich mich natürlich auch als Langweiler. Na, das war ich jetzt auch wieder nicht. Aber
Ja. Also deine Marotten gehen dann eher so, weil mir, ja, die sind dann eher bodenständig. Meine zum Beispiel finde ich die Marotte von Leuten total nervig, um nochmal zurückzukommen auf Zug, dass die so früh alle aufstehen, im Gang dann da verharren und mir ihren Arsch ins Gesicht stecken. Das ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Warum muss man, wenn man aussteigen will in Hannover, warum muss man dann schon in Wolfsburg aufstehen? Hm. Also was ist denn da los? Warum stehen die denn 10 Minuten? Der Zug hält doch keine Sekunde eher an. Also ich kann es noch verstehen, wenn du einen Folgezug nehmen musst und wirklich vorhast, als Erster rauszurennen, um das Gleis zu wechseln. Das macht ja noch Sinn. Aber selbst dann muss ich nicht 10 Minuten eher da im Gang stehen. Genau wie die Leute auf dem Flughafen, die dann irgendwie sich an die lange Schlange anstellen. Ja, warum? Ich meine, ob ich als Erster im Flugzeug bin, jetzt vorausgesetzt, man hat nicht riesige Koffer, die man unterbringen muss, dann ist man als Letzter gefickt, okay. Aber wenn nicht, dann warum stehe ich da in der Schlange? Ich kann doch genauso gut noch sitzen bleiben und warten, bis fast alle drin sind und als Letzter reingehen. Dann stehe ich immer noch auf diesem beknackten Flur zu diesem komischen Schlauch da, zu dem Flugzeug hin. Da habe ich überhaupt keinen Bock zu stehen. Da steht man so schräg, ist auch eine Marotte von mir. Dieser Schlauch, der zum Flugzeug geht, dieser Tunnel, der ist ja immer irgendwie schief, der geht runter. Und das ist auch so eine, das kriege ich mit meinen Sinnen nicht zusammen. Das ist, glaube ich, dasselbe, dass ich nicht rückwärts fahren kann. Ich stehe schief, es sieht aber alles gerade aus. Da wird mir schlecht in diesem Schlauch.
Die schlimmste Situation beim Fliegen ist eigentlich die, wenn man gelandet ist und alle möglichen Leute erheben Anspruch auf den Gang. Wumm, wumm, stehen auf, stehen im Gang.
Oh, warum stehen die denn so im Gang?
Und da kriegt man ja wohl auch Ärsche ins Gesicht, von denen man vorher eigentlich nichts wusste und wissen wollte. Also die man auch nicht braucht.
Nee. Und wozu die schon diese Unruhe? Wenn du zum Gang hinsitzt, merkst du schon, der am Fenster oder der Typ in der Mitte, wobei wir versuchen ja immer nicht in der Mitte zu sitzen, ist ja auch so eine Marotte. Bloß nicht Mittelplatz. Schon in der Firma anrufen, versucht mir möglichst einen zu buchen, der zum Gang hin ist. Da kannst du die Füße ein bisschen. So, aber wenn die Leute dann, also man sitzt zum Gang hin und dann merkst du schon die Unruhe. Ich will jetzt hier raus. Wir sind gelandet. Ich muss jetzt auf dem Gang stehen nochmal 5 bis 10 Minuten. Ja, dann gehen die runter und dann sind sie als Erster in diesen scheiß Bussen, die dich dann zum Terminal fahren. Dann kannst du gar so, die sind dann als Erstes schnell raus und sitzen als Erstes in dem scheiß Bus.
Ja. Ah, diese Busse sind ja auch. Ja,
ich hasse die Busse, auch wie die Pest, sagen wir immer, das sind auch so Luxusprobleme, ne? Aber wenn ich schon rausgucke und sehe den Bus, da kriege ich schon schlechte Laune. Dieses Geschaukel da.
Ich will wie in Freiheit, wie Lassie, will ich über das Feld in die Halle laufen, ohne irgendwas.
Weil man sich auch im Wind sieht wie in so einer Fahrwerbung. Man schreitet raus aus dem Flugzeug, der Wind weht einem entgegen, möchte man so ein bisschen Jetset-mäßig über den Flughafen flanieren und nicht in so einen Kacklinienbus rein. Das nimmt die ganze geile Wirkung in meinem Hirn weg.
Ich hatte schon auch Motorschaden in so einem Linienbus. Dann stand ich da. Ich glaube, ich bin geflogen.
Nein, das ist das Schrecklichste.
Ja, ja. Es ist auch schon wieder 10 Jahre her oder sowas. Wichtig, wichtig in Berlin gearbeitet und musste dann zu einer Hochzeit nach Nürnberg. Dann bin ich von, sowas hat man ja früher gemacht, aus heutiger Sicht natürlich absolutes No-Go. Bin ich geflogen Berlin, München, Nürnberg. Und irgendwo war da noch der scheiß Bus kaputt und ich stand da. Und natürlich Hochsommer. Und ein Horror. Und dann aber auch die Berliner Taxifahrer, auch wenn man hier dann ankommt, ne, die haben ja auch immer so eine schlechte Laune, immer so, ja, also moderat würde man jetzt sagen, Zeit ist Geld. Aber bei denen ist irgendwie, Amok ist Geld. So, ballern die dann hier durch Berlin und dann Pflasterstein und so. Ich habe schon öfter gesagt, einen Kilometer vor meinem Zuhause, habe ich gesagt, Leute, anhalten, danke, das passt hier. Danke, tschüss. Um einfach zu gehen, bei mir zu sein, diesen ganzen Schwindel, Reisescheiß so ein bisschen wegsacken zu lassen und zu Hause anzukommen. Ich habe da schon gestresste Taxifahrer an den Backen gehabt, nicht auszuhalten, deren Fahrstil. Horror.
Ha, wir haben sie doch mal die Bremsmeister getauft. Das Schlimmste ist, wenn du im Taxi einen Bremsmeister erwischt. Und ich weiß, dass wir uns den Namen ausgedacht haben, als wir mal durch Berlin gebrettert sind. Waren wir das oder war das mit Lutz? Ich meine, wir wären es gewesen. Die Bremsmeister sind die, die dir suggerieren wollen, dass sie dich ganz schnell zum Ziel fahren und alles dafür tun. Sie geben wahnsinnig Gas und bremsen vor jeder Ampel, volle Pulle, gehen sie fucking in die Eisen, dass mir die Kotze rausfliegt. Ich hasse das. Und dann wird mir, ich komme aus dem Flugzeug, das finde ich schon scheiße. Ich bin in dem Linienbus gefahren zum Terminal, fand ich schon scheiße. Steige in das Taxi ein, der gibt Vollgas und bremst tierisch, höllisch vor jeder Ampel. Es ist grauenhaft.
Es ist grauenhaft und die Taxilaberei, manchmal ist sie gut. Manchmal ist er auch schrecklich. Also in Berlin fing dann einer an, da den ganzen Verschwörerkram da runter
zu
bringen.
Nein, wie schrecklich ist das denn?
Aber auch ein Talk gibt es hier in Berlin, der mich auch wirklich überhaupt nicht interessiert. Und da denke ich mir immer so, ja, also man selber ist ja mal in einer Position, in der ist man sehr wichtig. Man muss Entscheidungen treffen, man hat mit wichtigen Leuten zu tun. Und und jedes Wort, was man sagt, hat Gewicht. Und dann ist man, also ich durch meine freiberufliche Tätigkeit, bin natürlich genauso auch manchmal einfach nur so der Depp, der von seiner Freundin zum Supermarkt geschickt wird. Und das vielleicht auch über eine längere Zeit. So, und in der einen Situation hat man was zu erzählen, in der anderen hat man nicht so richtig wichtige Sachen zu erzählen. So, es soll nicht zu arrogant klingen, aber dann, wenn so ein Taxifahrer mir dann irgendwie so sehr ausweitend über seine Philosophie erzählen möchte, warum er nicht durch den Tunnel am Hauptbahnhof fährt, warum es über die
Stadt... Oh, das ist in Berlin
ja
immer so,
Tunnel,
ne?
Oder nicht Tunnel. Immer, ey, ich meine, Tunnel hat keine Ampel. So, fährst du durch. 2-3 Euro drauf geschissen. Das andere ist dann immer da hinten raus durch, Wedding ist das dann, Moabit. Ey, so viele Ampeln, so viel Kreuz, so viel, links ab. Horror, finde ich.
Ich hatte letztens 30 Minuten eingerechnet, bin durch den Tunnel 10 Minuten nur.
Ich fahre immer den Tunnel und ich muss ganz ehrlich sagen, diese Philosophie dahinter, die interessiert mich nicht.
Ah, ich kann es verstehen. Ah, ich habe schon geil gelabert im Taxi.
Ja, auf jeden Fall. Viele sind einfach ganz easy. Und
wir hatten so eine Szene gedreht für die Heute Show und mussten nachts schneiden. Und wir wussten nicht, wie wir die Szene mit welcher... Das war eine melancholische Szene. Wir wussten nicht, welches Lied wir dafür nehmen. Da haben Lutz und ich die ganze Zeit im Taxi überlegt. Auf der Fahrt von der Innenstadt Köln bis nach Mülheim raus, wo wir dann schneiden wollten. Nachts haben wir die ganze Zeit überlegt. Oh Mann, welches Lied nehmen wir? Und dann sind wir drauf gekommen, irgendwas mit Morricone. Das ist irgendwie geil. Das ist irgendwas mit Morricone müsste es sein. Dann sind wir alle Soundtracks durchgegangen, total nerdmäßig, was man von Morricone nehmen könnte. Und dann sind wir angekommen bei Prime und wollten fast aussteigen. Und dann sagt der türkische Taxifahrer, der so aussah wie so ein normaler Taxifahrer, wie man sich nur vorstellen kann, ja, wieso nimmt er denn nicht Chimay? Und das ist dieses Morricone-Stück aus Der Profi. Und wir so, ja, na klar, wieso sind wir denn da nicht drauf gekommen? Ja, das wird doch passen. Hä? Da sag ich, was ist der denn? Er zieht sich die ganze Zeit dieses Nerd-Gespräch rein und kann komplett mitreden, theoretisch. Und dann haben wir das gemacht. Dann haben wir Chimay da draufgelegt und es passte. Boom.
Ja, manchmal hat man Supertypen da, ne?
Das ist schon interessant.
Ja, voll. Auch irgendwie so ein persischer Architekt, der dann in Köln keine Zulassung kriegt oder so. Kann man super labern.
Man kommt von Vorurteilen weg. Machst du es denn auch im Zug zum Beispiel? Ich habe irgendwie viel Zugthemen gerade, fällt mir ein, dass du erstmal nicht pinkeln gehst.
Warum sollte ich?
Aber da kann ich dir keinen Grund für nennen. Ich sitze im Zug, muss theoretisch pinkeln und denke mir, nein, ich muss diesen Sitz praktisch erst noch, ich muss hier heimisch werden. Dieser Sitz muss zu meiner Heimat werden. Ich muss hier alles haben. Ich muss mich, wenn ich mich richtig entspannt habe, wenn ich diesen Sitz eingenommen habe, wenn es meine externe Wohnung geworden ist, zu einem gewissen Prozentsatz, emotionalen Prozentsatz, dann erst kann ich auch entspannt ins Badezimmer gehen. Oder bin ich jetzt komplett kaputt? Oute ich mich jetzt als kompletter Kaputtnick?
Das ist Monk-Level. ich hab das nie geguckt. Ich habe immer nur gehört, dass das auch so einer
ist. Aber ich weiß, was du meinst.
Also niederlassen, natürlich. Man muss sich ja erstmal niederlassen. Aber dann darüber hinaus da irgendwie, Wurzeln schlagen, Das muss ich nicht.
Ja, aber das Thema Pinkeln finde ich ist interessant. Wenn ich ins Kino gehe, muss ich pinkeln. Also ich muss nicht pinkeln. Ich bezahle die Karte und ich muss vorher nochmal pinkeln, vom Kopf her.
Ja, es ist die Angst davor, pinkeln zu müssen.
Richtig, genau. Und deswegen muss ich vorpissen, damit ich nicht mittendrin in Avengers Endgame 3,5 Stunden einen Effekt verpasse, wie ein CGI-Raumschiff in einen Planeten rasselt. So muss man sich das vorstellen.
Ja, man muss alles sehen, um danach dann auch wieder alles irgendwie zu vergessen. Ey, gestern lief Sankt Niemals nie in der Glotze. Ich hatte den ganz schön vergessen. Das hat mich gefreut. Viele Szenen kannte ich natürlich auch noch. Aber es ist doch toll, so einen Bond-Film auch mal vergessen zu haben. Dann kann man den da gucken.
Ja, das ist toll. Ach, da war ich damals mit Papa drin. Abendvorstellung, erstes Wochenende. Das war ein Event, ey. Da so als 13-, 14-Jähriger und dann war Sean Connery nochmal James Bond, so, den man nur im Fernsehen gesehen hatte. Ey, das war geil.
Das war ehrlicher geil. Film. Ja, da muss ich, wo ich gerade an das Toupet von Sean Connery denken muss, muss ich an so eine Art Marotte-Fetisch denken. Und zwar ist das so, wenn ich zum Beispiel so ein Ausguss, der so verstopft ist und ganz lang und das Wasser fließt nicht mehr richtig ab. So, das hatte ich mal einmal, habe ich ab und an, ja, hat man mal so. Und dann habe ich so ein Draht gebastelt und habe da so richtig was rausgezogen, so fupp aus dem Tiefsten. Wumm, das hatte so was Befreiendes. Es sah so aus wie das Toupet von Sean Connery bei Sankt Niemals. So musst du es dir vorstellen, so graues Haargewusel, ja, so irgendwie aus den Katakomben. Wumm, das hat mich so geflasht. Ich 5 Stunden oder so habe ich dann immer noch diesen Moment genossen. Oder dasselbe, wir hatten mal so eine Hütte in den Alpen. Und meine Freundin und ich. Und ganz schön, so altes Holz und so. Und bums, hatte ich den übelsten Splitter drin. Echt ein richtig dickes Teil. Also 1 bis 2 Millimeter im Umfang und dann so 2 Zentimeter lang. Und den hat mir meine Freundin rausgezogen. Und das war dasselbe Gefühl. Das war so, dieses Erlösende, wupp, der Schmerz ist weg von jetzt auf gleich. Das hat man natürlich auch bei so Horrorpickeln, die einen quälen.
Ja.
Über Ewigkeiten, klar. Meine Pickelkarriere ist dann doch mit Mitte 40 jetzt so im Großen und Ganzen vorbei. Ja. Es ist relativ vorbei, aber ab und zu verfängt sich da noch irgendwie irgendwas, ein Mitesser in einer Entzündung, wie auch immer. Das ist dann natürlich auch schon immer geil.
Wenn das erinnert dich dann immer. Ja, das erinnert dich dann immer an diesen Sean Connery-Skalp, den du da aus der Badewanne rausgezogen hast.
Exakt. Dann denke ich immer an die Haare von Sean Connery.
Abflusskalpierung. Ja, ich weiß, was du meinst. Das ist, ich meine, so ein Abfluss ist ja nicht ohne Grund. Da ist bei mir immer so ein Sieb drüber, weil das ist auch eine Welt, in die ich selten eintauchen möchte. Ich muss es immer mal wieder machen, aber das muss jeder. Aber man ignoriert ja oft gerne, was unter dem Sieb passiert.
Filmisch, ja, ist man da auf diesen Abwegen gern unterwegs?
Sicher?
Privat, nein.
Nein. Ja, ich habe auf jeden Fall, ich versuche mir das Leben auch, da haben wir noch, wir hatten ja irgendwie mal das Thema, wir hatten nochmal das Thema Guilty Pleasures und haben immer so Songs aufgezählt, zu denen man vielleicht nicht selbstverständlicherweise so zusteht. Aber es gibt ja auch so viele Songs, die man hört, die würden noch in das Spektrum des politisch Korrekten, des Akzeptablen fallen. Und ich weiß, dass ich manche Sachen einfach immer wieder hören muss. Ich merke auch, dass manchmal so, da haben wir irgendwie über Pet Shop Boys gesprochen, dass eine neue Pet Shop Boys rausgekommen ist. Und dann habe ich überlegt, so, Pet Shop Boys war ja auch irgendwie mal meine Lieblingsband in den 80ern, West End Girls, diese ganzen Hits und mein Lieblingssong war doch immer Heart, Heartbeat, das fand ich doch so geil. Ja, und dann habe ich das gehört und dann habe ich das den ganzen Tag gehört, immer wieder. Kennst du sowas auch? Ich habe dann eine Woche lang jeden Tag Heartbeat gehört, immer wieder dieses Lied. Das habe ich dann irgendwie so über Kopfhörer, mache ich bei YouTube an, ich habe ja noch kein Spotify. Aber jetzt mit dem neuen iPhone könnte ich ja mal Spotify vielleicht doch mal einrichten. Heartbeat. Ach, ich könnte ja mal wieder Pet Shop Boys hören. Oh, jetzt ist das Lied schon wieder zu Ende. Ich höre noch mal Heartbeat. Heartbeat. Immer wieder zurückgemacht, den ganzen Song, die ganze Zeit.
Nee, also ein Song die ganze Woche, das kenne ich nicht.
Also nicht ausschließlich nur, aber immer mal wieder.
Ja, okay.
Ich höre auch immer mal wieder Ain't No Mountain High.
Ain't No Mountain High.
Höre ich auch immer wieder. Ain't No Mountain. Ja, Marvin Gaye, Tammy Terrell.
Bei mir gern Ryan Paris, Dolce Vita. Aber bleiben wir.
Och, das habe ich lange nicht gehört.
Das ist ein guter Song. Puh. Aber bleiben wir doch mal bei Marvin Gaye. Nee, wie? Ja. Den verbinde ich auch total mit meiner Ausgehzeit in Köln eigentlich. Da wurde es immer gespielt, oder?
Das wird bis heute, glaube ich, immer gespielt. Ne? Zumindest auf den Partys, auf denen wir sind. Ich meine, man ist ja in unterschiedlichen Stimmungen und manchmal will ich einfach was Hartes hören und dann denke ich aber, wenn ich jetzt Death Metal höre, dann ist mir das zu brachial. Dann ist mir das einfach zu... Und ich habe für mich die perfekte Death Metal-Platte gefunden, Simon. Die kennt kein Mensch. Das ist aber Bullthrower, Once Were Loyal.
Ja.
Und ich habe irgendwann mal im Saturn reingehört und dachte mir, ach, das ist so schön, das ist so brachialer Death Metal, aber der rauscht so angenehm. Also der erfüllt so, der hat so, als wenn man in so ein bequemes Bett sich reinlegt, was sich so wattig umschließt. Das heißt, du hast diese Power von Death Metal, aber gleichzeitig erfüllt es dich einfach mit einer Entspannungsemotion.
Richtig geil. Aber wir sind schon wieder am Ende unseres kleinen...
Ist das wahr? Ich könnte jetzt aber noch 97 Hits. Say a Little Prayer habe ich auch noch. Höre ich auch ständig. Say a Little Prayer von Aretha Franklin. Komme von dem Song. Das sind alles so Songs, die ich laufend brauche, so wie so eine Frischzellenkur. Weißt du? Dann irgendwie ein komischer Moment und dann Kopfhörer drauf und dann irgendwie Say a Little Prayer oder Biscaya von James Last oder Heart von Pet Shop Boys. Ja,
auf jeden Fall, da tankt man auf.
Taylor Dane höre ich auch gern. Tell It to My Heart finde ich auch gut. Tell It to My Heart. Ich höre übrigens jeden Morgen, seit Jahren, jeden Morgen dieselbe CD. Es ist wie ein Vorspann zu meinem Alltag. Und das ist My Name is Charlie Brown oder so. Ich kann es nochmal posten bei mir bei Facebook. Genau, irgendwie, wie genau diese CD aussieht, ist der Soundtrack zu den Peanuts. Zu der Serie. Ist einfach angenehme Jazzmusik. Da bin ich jetzt schon angekommen in meinen späten Jahren. Bei Jazz, Simon. Von jetzt mal von Bullthrower rüber zu Jazz. Jeden Morgen laufen bei mir plänkelnd diese 40 Minuten Soundtrack Peanuts durch. Und das ist, dann weiß ich jetzt, der Tag geht los. Ich kann mir hier einen Kaffee machen. Ich kann mir ein Brot machen. Und parallel auch mal eine Rechnung schreiben und solche Sachen. Und das hilft mir perfekt in den Tag. Das ist eine Marotte, die habe ich wirklich jetzt spät begonnen. Weil früher war es immer so, komm, nächste CD, eine andere CD, eine andere CD. Und jetzt ist es so, immer die gleiche CD, immer die gleiche.
So ein Gläschen Wein und dann lege ich da so eine Platte auf Soul und Funk. Das ist sowas, was ich gerne höre.
Nee.
Soul ja. Und Funk.
Nur wenn es alt ist. Nur wenn es alt ist.
Ein bisschen Jazz und dann die Musik auf sich wirken lassen.
So kannst du mich hier nicht beschuldigen. Ich habe eben auch das.
Und dann kann man auch mal.
Also das ist zu meiner Ehrenrettung.
Spricht man auch mal über gute Filme. Über gute Filme.
Gute Filme.
Harold and Maud.
Gute Filme.
So. Oh, nein, ist ja, auch ein, ist ein Spitzenfilm. Bin auch selber Fan.
Naja, also gute Filme sein oder nicht sein.
Oh, der war gut. Ja, Tino. Ja.
Das waren noch gute Filme.
Ich habe nicht so viel Zeit am Wochenende. Wir müssen an dieser Stelle, wir müssen zum Ende kommen.
Gut, wie wäre es denn mit Marvin Gaye und Tammy Terrell? Ich meine, Ain't No Mountain High, das haben wir nun wirklich, das hauen wir jetzt einfach raus, ohne Vorbereitung. Ich kann, also das, der Refrain
kriege ich supporte mit einem Gedächtnisprotokoll.
Okay, alles klar. Also, 3, 2, 1.
Ain't no mountain high enough. Ain't no valley low enough. Ain't no river wide enough to keep me getting from you, babe.
You. Wie fandst du? Ich weiß nicht, ob ich die Melodie getroffen habe.
Ja, war gut.
Und das, wo ich den Song jede Woche 10-mal höre, so wie ich gerade noch erzählt habe.
Und unsere Hörer
ihr könnt jetzt
müssen ihn diese Woche nicht hören, denn wir haben ihn ja schon performt für sie.
Das muss reichen bis zur nächsten Woche. Ich sage an dieser Stelle tschüss.
Tschüss.